Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich konnte heute Morgen nicht jeden persönlich begrüßen. Das möchte ich aber jetzt von dieser Stelle aus tun. Ich möchte euch begrüßen, etwas abgewandelt aus dem Epheserbrief. Ihr Heiligen hier in Lübeck, ihr Gläubigen in Christus Jesus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Guten Morgen, ihr Lieben. Was kann es Schöneres geben als Frieden mit Gott? Ich möchte euch ein bisschen heute Morgen teilhaben lassen an meinen Gedanken und vielleicht wird heute diese Predigt nicht so eine ganz normale Predigt von mir, so wie wir es gewohnt sind. Und ich hoffe, ich habe es nicht zu kompliziert gemacht. Ich werde euch ein bisschen was erzählen. Zuerst einmal eine Lagebeschreibung, persönlich von meiner Familie und mir, von Britta und mir. Es ist im Moment tatsächlich nicht so einfach. Die Operation ist geglückt. Sie ist sehr gut geglückt. Wir sind sehr dankbar. Wir sind sehr froh darüber. Wir können es sehr nachvollziehen, warum wir eben gebetet haben für diese junge Frau, die jetzt noch eine weitere OP vor sich hat. Es war alles aber trotzdem viel schwerer, wie wir gedacht haben. Und als ich meine Frau nach der Operation gesehen habe, habe ich echt gedacht, wir haben einen Fehler gemacht. Aber wie gesagt, es hat sich alles zum Guten gewendet. In der Zwischenzeit darf ich Krankenpfleger sein und Hausmann und Reinigungskraft und noch vieles mehr. Und ich begreife jetzt erst wirklich so in aller Wichtigkeit, was meine Frau eigentlich den ganzen Tag, die ganze Woche und den ganzen Monat so für mich macht. Und ich bin ganz ehrlich, manches halte ich schon fast immer so für selbstständig, weil es einfach die Gewohnheit ist. Aber ich möchte das ganz deutlich so sagen, diese Zeit, die wir jetzt hinter uns haben, das war eine ganz neue Lehrzeit mit EH, nicht mit Doppel-E, mit EH. Und ich bin sehr dankbar, dass meine Frau so viel im Hintergrund für mich und für uns macht, sodass ich freigestellt bin, auch für viele andere Sachen, die ich dann machen kann. Ja, es ist alles nicht so einfach im Moment, deswegen bin ich auch ein bisschen angerührt und angefasst. Und es ist heute vielleicht nicht alles so, wie es sein sollte. Aber wir haben ja schon gesehen, auch die Technik spielt nicht immer so mit, wie wir uns das wünschen. Wollen wir einfach mal den Tag und die Predigt auf uns zukommen lassen. In diese Situation, die uns jetzt die letzten 14 Tage bis aufs Äußerste angefasst hat, in dieser Situation kam dann auch noch das Finden des heutigen Predigttextes. Und wie immer, wenn es darum geht, eine Predigt vorzubereiten, kam meine Frage an Gott im Gebet und sie lautete: Herr, in meinem Kopf sind so viele Gedanken und so viele Themen, die mir alle am Herzen liegen, die auch eine biblische Grundlage haben, die ich in der Gemeinde gerne mitgeteilt haben würde. Aber nicht jeder meiner Gedanken eignet sich für eine Predigt. Was soll ich tun? Was soll ich sagen? Was ist heute dran? Das war mein Gebet für heute. Damit fing alles an. Wisst ihr, manche Dinge müssen einfach mal ausgesprochen werden, weil sie einfach dem Wohl der Gemeinde dienen und nicht nur dazu, sondern auch und in manchen Fällen besonders der Lehre mit EH und dem Erstarken des Glaubens dienen und letztendlich auch Weisung geben sollen. Jeder Mensch muss ja seinen eigenen Weg für sein Leben finden und niemand möchte gerne dabei Schiffbruch erleiden. Und genauso muss die Gemeinde ihren Weg finden, und zwar möglichst ohne, um mal im Bild zu bleiben von dem Schiff, ohne von jeder Welle hin und her gerissen zu werden, von jeder Strömung vom Kurs abgebracht zu werden und am Ende im schlimmsten Fall gar zu stranden. Paulus hat das alles mitgemacht, von Anfang bis Ende. Auch Paulus hat Schiffbruch erlitten, und zwar buchstäblich, wortwörtlich, aber das war nicht das Ende, es ging weiter. Aber genau dieser Kurs, genau das ist der Grund, warum jedes größere Schiff einen Kapitän hat. Und je größer das Schiff ist, desto größer ist die Besatzung. Erster Offizier, Bordingenieur, Bootsmann, Funker, Koch und so weiter und so fort. Vielleicht komme ich da noch drauf. Zurück zu meinem Gebet. Was gehört in die Predigt von heute? Als ich aus Velbert zurückkam und ein bisschen Zeit hatte, habe ich mir die Predigt von Benno vom letzten Sonntag angehört. Und ich war sofort wieder mittendrin und fand das alles ganz toll, was er gesagt hat. Ganz besonders angesprochen hat mich die Stelle, weil das auch das ist, womit ich mich im Moment beschäftige, als er gesagt hat, dass wir eine unendliche Gnade haben, dass wir in diesen Zweig, in diesen Weinstock eingefropft worden sind, aufgefropft worden sind. Eigentlich haben wir gar nicht dazugehört, aber Gott hatte einen Plan, wie er nicht nur sein bevorzugtes Volk Israel errettet hat, sondern auch die Heiden drumherum, uns, die wir alle mal Heiden waren, nehme ich an. Zurück zu meinem Gebet. Was gehört in die Predigt von heute? Nun, ich nehme erstmal eine ganz menschliche Vorgehensweise. Ich nehme erstmal bei den vielen Gedanken und bei den vielen Eindrücken das Ausschlussverfahren. Einiges gehört wirklich nicht in eine Predigt und könnte auch innerhalb einer Predigt missverstanden werden. Das muss ja nicht sein. Ich finde immer, die Predigt sollte klar und deutlich das Wort Gottes verkündigen, damit jeder Anteil haben kann an dem lebendigen Wort. Wisst ihr, liebe Geschwister, liebe Brüder und Schwestern, es gibt eine Menge Dinge, die man in der Gemeinde lebhaft und auch kontrovers diskutieren kann. Man kann dort im Einzelnen sogar verschiedener Meinung sein, aber man kann sich dabei auch austauschen. Und es muss auch nicht sein, dass zum Schluss alle dann der gleichen Meinung sind. Man kann auch mal nach einer Diskussion auseinandergehen und die Meinung des anderen einfach mal so stehen lassen. Aber das alles sollte von einem gegenseitigen Respekt getragen sein und noch besser von gegenseitiger Liebe bestimmt werden und bestimmt sein. Bedenken wir doch, jeder Mensch, auch jeder Christ, und jeder Nachfolger Christi hat einen unterschiedlichen Wissensstand. Daraus zu schließen, der eine ist ein schlechterer Christ und der andere ist ein besserer Christ, das ist einfach abenteuerlich und keineswegs zielführend. Im Gegenteil, um Meinungen zu streiten, ist in höchstem Maße unbiblisch. Das Wort Gottes ist da klar und deutlich. Und außerdem hat Streit in höchstem Maße einen kontraproduktiven Faktor und Streit schadet der Gemeinde. Nicht umsonst ermahnt uns das Wort an vielen Stellen, die Einheit zu bewahren, uns gegenseitig zu helfen, unseren Bruder und unsere Schwester mit Liebe und Respekt zu begegnen, auch wenn er oder sie tatsächlich mal eine andere Meinung hat oder die eigene Auffassung nicht unbedingt teilt. Und der höchste Grad der brüderlichen Liebe ist es, so viel Demut an den Tag zu legen, Ruhe und Frieden zu bewahren, weil man genau weiß, dass der Heilige Geist es ist, der diese Aufgabe, Menschen zuzurichten und zu korrigieren, das kann der viel nachhaltiger und zugleich viel friedvoller erledigen, wie wir es manchmal selbst können. Und geben wir es doch zu, bei all den guten Vorsätzen, die uns in der Bibel vorgelebt werden, sind und bleiben wir immer noch Menschen. Mit allen Fehlern, mit allen Sorgen, mit allen Nöten, vielleicht auch mit allen Fehlstellungen. Das bedeutet aber nicht, dass wir den Text dann einfach so sein lassen. Der Himmel ist hoch, der Zar ist weit, sagen die Russen dazu. Und einfach so machen, als wenn nichts passiert wäre und als wenn wir alle so bleiben könnten, wie wir wären. Ich denke, das ist nicht die richtige Herangehensweise. Ja, der Heilige Geist, das mag sich für den einen oder den anderen unrealistisch anhören. Tatsache aber ist, die Welt wird sich weiter drehen, auch wenn man persönlich nicht am Ruder steht, wenn man nicht unbedingt Kapitän ist und alles auf das Kommando hören muss. Und ich kann euch sagen, und das soll ein Trost für uns alle sein, und da könnt ihr ganz sicher sein, das steht zwar nicht in der Bibel, aber ich sage es euch heute hier, Gott hat alles unter Kontrolle. Und sein Heilsplan wird sich unumstößlich erfüllen mit einer Präzision und genau in der Geschwindigkeit, wie er es festgelegt hat und genau wie er es vorgesehen hat und auch und sogar, wenn ich nicht allen Menschen meine persönliche Meinung umhängen konnte. Das zum Thema Meinungen. Aber wie ich eingangs schon erwähnt hatte, das Problem war nicht, dass ich gar kein Thema für heute hatte, sondern im Gegenteil, ich hatte viel zu viele Themen, die so nacheinander immer mal wieder hoch und nach vorne rückten, dann aber auch wieder dem nächsten Thema weichen mussten, das scheinbar noch wichtiger, noch besser und noch dringlicher war. Und dann gibt es zu dem eben beschriebenen Themenkomplex Meinungen noch etwas anderes in der Gemeinde Jesus. Und das ist das unverfälschte Wort Gottes, das der Prediger zur Auferbauung der Gemeinde und zu deren Lehre weiterzugeben hat. Und wir können uns als Gemeinde ja glücklich schätzen, dass wir hier bei uns von Gott in diesen Dienst berufene Lehrer und Prediger haben, die keine Religionslehrer sind, die keine Theologie verbreiten möchten, sondern die das unverfälschte Wort Gottes lehren und predigen und so weitergeben wollen, wie Gott es ihnen gibt. Und wie man mit diesen Lehrern und Predigern umgehen soll, das steht genauso im Wort, wie unser Umgang mit unseren Brüdern und Schwestern im Wort beschrieben und als Anweisungen Gottes festgeschrieben worden ist. Und nur mal so nebenbei, weil ich das Wort Gottes für mich persönlich als absolute Richtlinie für mein persönliches Leben authentisch zu leben versuche, hört ihr, zu leben versuche. Und es wird mir nicht immer gelingen, es gelingt mir nicht immer. Ich habe da meine Erfahrungen. Aber ich möchte das mal dahingestellt sein lassen, das Wort Gottes, selbst wenn wir es nicht in allen Einzelheiten erfüllen können, bleibt trotzdem das Wort Gottes und gilt. Egal wie oft wir uns daran abarbeiten und egal wie oft wir auch damit scheitern. Genau dafür ist Jesus auf die Erde gekommen. Er hat uns Gnade gebracht. Diese Gnade, von der wir doch immer so froh sind, dass wir sie für uns in Anspruch nehmen dürfen. Ist das nicht ganz toll, wenn wir diese Gnade auch von uns weitergeben und diese Gnade auch an unsere Brüder und Schwestern und letztendlich auch an die Menschen in der Welt weitergeben? Ihr alle hier, Brüder und Schwestern im Geiste, Brüder und Schwestern, die in Christus Jesus sind, ihr seid alle erlöst und müsst euch über das kommende Gericht, das unweigerlich am Ende der Zeit kommt, ihr müsst euch keine großen Gedanken machen. Es ist vollbracht, hat unser Herr Jesus am Kreuz gesagt. Und damit hat er mit einem einzigen Opfer, die für immer vollendet, die geheiligt werden. So sagt es uns der Hebräerbrief 10,14. Und unser Herr Jesus hat noch dazu hinzugefügt, und wir haben es ja auch schon in der Einleitung gehört von den Schafen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Johannes 10,18. Diese Heilsgewissheit, die wir haben dürfen und die wir haben sollen, gilt natürlich auch für Lehrer und Prediger. Aber wisst ihr, was auch im Worte steht? Und das will ich gerne mal verkünden. Hebräer 13,17. Eure Lehrer wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben. Ja, Schluck. Ich weiß es genau. Ich bin erlöst. Ich bin gerettet. Ich werde mit Jesus gut durch das Gericht Gottes kommen. Aber ich werde einmal Rechenschaft abgeben müssen. Für jedes Wort, das ich als Lehrer der Gemeinde gelehrt und gepredigt habe. Das ist mir sehr bewusst und ich hoffe, den anderen Predigern auch. Bei uns in der Gemeinde bin ich mir ziemlich sicher. Kleine Geschichte am Rande, damit wir das Ganze ein bisschen auflockern. Ich beherrsche die freie Rede schon seit meiner Kindheit. Bereits im Alter von 10 bis 12 Jahren hat mich der Lehrer öfter mal aufgerufen und wenn eine Stunde ausfiel, weil kein Lehrer mehr da war, dann hieß es einfach, Dieter, komm mal nach vorne und erzähl uns ein Buch. Ich war damals schon eine Leseratte und dann hatte ich eine Schulstunde lang ein Buch, das ich mal gelesen habe, nacherzählt. Und alle waren ruhig und haben zugehört, bis die Pausenklingel wieder geschellt hat und zur Pause gerufen hat. Aber niemand ist aufgestanden, niemand ist gegangen, bis sie das Ende gehört hatten. Das ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes, für das ich nichts getan habe. Ich konnte es einfach, es war einfach da. Ich muss dazu sagen, natürlich waren das Sternstunden für den kleinen Dieter, vorne zu stehen. Keiner feigste, keiner machte Rabatt und alle hörten gebannt zu. Ich weiß heute noch den Titel des ersten Buches, über das ich gesprochen habe. Warum erzähle ich euch das aber? Nun, mein Respekt und meine Hochachtung vor dem Wort Gottes hat in mir alles verändert. Ich habe meine Bibel nicht nur gelesen wie ein Buch, sondern ich habe die Bibel regelrecht studiert. Und viele Stellen habe ich auswendig gelernt. Aber heute lese ich gern jeden Predigttext vom Blatt ab. Und ich würde eher lieber nichts sagen, als das Wort Gottes falsch wiederzugeben. Denn das Wort Jesus selbst, das Wort Jesus selbst und Jesus ist das Wort und Jesus ist der Herr, mein Herr. Und so gehe ich mit dem Wort um, wie ich mit meinem Herrn umgehen würde und wie ich mit ihm umgehe mit Jesus, meinem Herrn. Das Wort Gottes ist für mich, genau wie mein Herr, einzigartig. Es gibt keinen zweiten Jesus und es wird auch nie einen geben. Jesus und das Wort ist mir in höchstem Maße wertvoll und ein kostbares Gut, so wie eine oder wie die Perle im Ackerfeld. Und deshalb war ich gestern und vorgestern so aufgeregt, als ich so gegen alle meine Gewohnheiten nicht schon viel früher einen Predigttext hatte, den ich bearbeiten, den ich erforschen, von allen Seiten beleuchten konnte, Querverweise anzuschauen, Parallelstellen anzusehen, auch mal eine andere Übersetzung rauszusuchen und zuzuordnen und letztendlich meine Ergebnisse erstmal vor Gott ausbreiten konnte. Das ist bei mir der normale Ablauf. Ja, und zum Schluss dieses Abschnitts noch eine Frage, die mich auch immer schon mal bewegt hat, aber die heute gesagt werden soll. Warum ist denn die Predigt so wichtig? Für mich selbst, für jeden von uns. Ich selbst, muss ich einfach mal so sagen, das ist auch mal meine persönliche Meinung, ich selbst halte den Lobpreis im Gottesdienst für viel wichtiger wie die Predigt, denn es ist ja ein Gottesdienst. Und Gott loben, Gott preisen, ihm die Ehre geben und in die Anbetung gehen, das ist für mich selbst der Höhepunkt eines Gottesdienstes. Ja, und die Predigt, warum ist sie so wichtig? Das sagt uns das Wort. Und wo sagt es uns? Natürlich im Römerbrief. Wir haben, für die, die es nicht wissen, im Moment in der Bibelstunde den Römerbrief am Sickel. Und dort steht, so kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Nun, wir alle wissen es hoffentlich auch noch aus dem Korintherbrief, das war vor kurzer Zeit auch Thema. Wir alle wissen hoffentlich, dass Glauben eine Gnadengabe ist und somit ein Geschenk Gottes. Das kann nachzulesen im Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9. Wir können den biblischen Glauben nicht selbst herstellen, sondern Glaube kann nur empfangen werden, als Gnadengabe, als Geschenk. Und wie wird dieser Glaube denn nun übertragen? Wie wird das Geschenk gewissermaßen ausgeliefert? Ganz einfach, durch den Heiligen Geist, den Geber der verschiedenen Gnadengaben. Der Prediger spricht einfach nur das Wort Gottes aus. In Einheit und Anleitung mit und durch den Heiligen Geist. Und wie empfangen die Menschen das Wort? Ganz einfach, durch Zuhören, durch Hinhören. Hören ist wichtig. Und die Frage, die sich automatisch stellt, wird irgendjemand dazu gezwungen, zuzuhören? Nein, das Anhören der Predigt ist freiwillig. Das Hören auf das Wort Gottes in der Predigt ist aber der aktive Teil der Gottesdienstbesucher. Viele fragen sich ja immer, was kann ich denn tun? Kann ich denn gar nichts tun für meine Erlösung? Doch, kannst du. Du bist aufgerufen zu hören, das Wort Gottes zu hören. Und gleichzeitig empfängt der Hörer der Predigt dann die Gnadengabe des Heiligen Geistes, den Glauben, der uns im Gegensatz zu vielen anderen Menschen auszeichnet, weil wir eben Gläubige sind. Wir haben dieses Geschenk empfangen. Wir können vom Worte Gottes sprechen, weil wir es gehört haben und weil wir es weitergeben dürfen und wollen. Und ja, mein Lieblingsspruch, ihr kennt ihn, Gott verlangt tatsächlich nichts von uns, was er uns nicht vorher schon geschenkt hat. Das versetzt unserem Stolz so manches Mal einen richtigen Hieb, wenn wir das erkennen. Aber Geschenke sind dazu da, dass sie ausgepackt werden und dass man sie benutzt. Und noch nicht einmal unseren Glauben müssen wir selbst erschaffen, dass Gott auf Nummer sicher gegangen. Und wir müssen ihn auch nicht selber hervorbringen, denn der Glaube ist ein Geschenk unseres Gottes. Kommen wir aber zurück auf mein Gebet für die Predigt. Meine persönliche Meinung, das ist mir schon seit vielen Jahren klar, war und ist bei der Predigt nicht so sehr gefragt. Ist auch nicht so wichtig. Und so lautet mein schlichtes Gebet: Herr, was soll ich Sonntag zu meinem Predigtthema machen? Was möchtest du, dass ich es der Gemeinde mitteile? Und Gott hat mir eine Antwort gegeben, wie er mir fast immer auf Fragen im Gebet Antworten gibt. Meistens gar nicht gleich, sondern wenn ich in geduldigem Ausharren warte und versuche zu hören, dann kann es manchmal auch etwas dauern. Aber Gott hat mir auch diesmal wieder eine Antwort gegeben. Und zwar erst am Sonnabendmorgen, gestern erst, aber die Antwort kam. Und ich will die Spannung ruhig noch ein bisschen aufrechterhalten. Vorher noch einen kleinen Einschub. So gewissermaßen Evangelium praktisch. Wie antwortet Gott? Das werde ich oft gefragt, wenn ich den manchen ganz locker erzähle, ja, ich habe Gott gefragt und habe tatsächlich eine Antwort bekommen. Wie antwortet Gott? Nun, Gott antwortet in der Regel durch sein Wort. Und wenn er das vielleicht mal ausnahmsweise nicht so macht, dann muss ich aber das, was ich von Gott als seine Auskunft, als sein Wort bekommen habe, einfach auch durch sein Wort, durch sein biblisches Wort prüfen lassen können. Ja? Und wenn das sich miteinander beißt, dann habe ich mich verhört. Das gibt es auch, wenn man hört, dass man sich verhört. Das muss nicht unbedingt daran liegen, dass der Sprecher was Falsches gesagt hat. Aber durch das geschriebene Wort und oder durch das gehörte Wort kann Gott zu uns, ja, sich äußern, er kann sich, ja, uns offenbaren, was sein Wort ist. Und wie gesagt, wir haben das Thema Meinungen heute schon angeschnitten. Der Glaube in der Gemeinde kommt nicht durch verschiedene Meinungen oder heiße Diskussionen, sondern wie wir gehört haben, kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und wir Prediger, wir sind uns sehr, ja, bewusst, dass wir uns für diese Worte Gottes rechtfertigen werden müssen. Frage ist nun aber, wer hat denn das Wort, das für uns alles ist, wer hat dieses Wort geschrieben? Nun, es gibt verschiedene Menschen im Neuen Testament, die den Text geschrieben haben. Die vier Evangelisten sind da wohl an erster Stelle zu benennen: Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Aber auch die Apostel haben weite Teile des Neuen Testamentes niedergeschrieben. Der eigentliche Verfasser aber, der die Schreiber inspiriert und angeleitet hat, ist Gott selbst in seiner dritten Person, dem Heiligen Geist. Und erinnern wir uns doch mal, wie die Geschichte losging seinerzeit. Die Urgemeinde war nicht so wie wir in der komfortablen Lage, einfach die Bibel aus dem Schrank zu holen und nachzulesen, was sie dann gerade wissen wollten. Im besten Falle hatte die Gemeinde den einen oder anderen Brief, den sie von den Aposteln bekommen hatten. Die Gemeinde in Rom zum Beispiel hatte den einen Brief, den Paulus an die Römer geschrieben hatte. Und das war in Italien. Was er an die Korinther geschrieben hat, eine Stadt in Griechenland, das wussten die Römer nicht. Und die Galater, Bewohner einer Stadt in Kleinasien, die wussten von beiden Briefen nichts. Und trotzdem hat das Evangelium alle die Menschen erreicht, die Gott erreichen wollte. Trotzdem verbreitete sich das Evangelium seiner Zeit ohne Computer, ohne Internet, ohne Fernsehen, ohne Radio in einem selbst für heutige Zeiten bemerkenswerten Tempo. Wie war das möglich? Wie war sowas möglich? Nun, wir wissen es. Durch die missionarischen Bemühungen der Urgemeinde, die haben Menschen ausgesandt, aber in erster Linie durch den Heiligen Geist. Gott, unser Vater im Himmel, hatte den Heilsplan zur Rettung der Menschen entwickelt. Und Gottes Sohn Jesus hatte seinen Auftrag auf dieser Erde erledigt und war an Christi Himmelfahrt aufgefahren gen Himmel und war zu seinem Vater zurückgekehrt. Und was jetzt? Homeoffice? Den Rest machen wir von zu Hause, so aus dem Himmel heraus? Nein, natürlich nicht, denn die Menschen, um die es ging, die waren ja noch auf der Erde und die meisten von ihnen wussten von gar nichts. Und deshalb hat nun die dritte Person Gottes, die trat in Erscheinung, so wie Jesus es schon seinen Jüngern angekündigt hatte: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Das steht wörtlich so in der Bibel, bis an das Ende der Erde. Ja, und das machten sie dann auch. Und wie machten sie das? Sie machten es durch Predigen des Wortes Gottes und durch die Verkündigung der Lehre Jesu für die neu entstandenen Gemeinden. Der Heilige Geist war in ihnen mit seiner Kraft und mit seiner Liebe und mit seiner Besonnenheit. Und so erfüllten die Jünger Jesu ihren Auftrag, und der Heilige Geist sprach durch sie und aus ihnen heraus zu den eher bis dahin ahnungslosen Menschen. Und was mussten die Menschen dafür tun? Sie mussten einfach nur zuhören. Und wurden sie dazu gezwungen? Nein. Das Hören war absolut freiwillig. Sie konnten auch sagen, nee, zuhören ist nicht so mein Ding. Und obwohl der Heilige Geist der eigentliche Verkündiger der Botschaft war, konnte sich jeder umdrehen und auch weiterhin seinen alten Göttern dienen oder wie auch immer einfach weggehen und nichts tun. Hören war aber von Anfang an eine entscheidende Sache im Reich Gottes. Soweit erstmal. Ich möchte jetzt wieder zu meinem Gebet zurückkommen. Nachdem ich Gott meine Frage gestellt hatte, was musste ich also tun? Nun, niemand stellt eine Frage, dreht sich um und geht dann. Man stellt eine Frage, um eine Antwort zu bekommen. Und Voraussetzung dazu ist hören, hinhören, zuhören. Ich muss also zumindest mal die Bereitschaft haben, zuzuhören. Und ich muss euch sagen, hören ist nichts Schlechtes, besonders nicht dann, wenn man eine Antwort erwartet und dann auch bekommt. Und ich kann euch sagen, ich habe eine Antwort bekommen. Und genauer gesagt, ich habe sogar zwei Antworten bekommen. Und ich will es jetzt auflösen. Diese Antwort kam ganz leise und ganz sanft aus meinem und in meinem Inneren. Nicht aus meinem Kopf, wo meine Gedanken sich tummeln. Die Antwort Gottes kam und er sagte, kurz und knapp, ich bin in deinem Herzen. Rede, was du im Herzen hast. Und kurze Zeit später, auf demselben Weg, ganz sanft, ganz leise und ganz zärtlich, Jesaja 54. Jesaja 54 war mal eine meiner Lieblingsbibelstellen vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren ist das schon her, nach meiner Bekehrung. Eigentlich auch 53, aber Jesaja 54 war mein geheimer Liebling. Okay. Bevor es nun richtig losgeht, nochmal eine kleine Einlage, eine ganz kleine Einführung meinerseits. Ich hatte genau so eine Situation wie eben beschrieben, nämlich Frage und Antwort zu Gott, vor ganz kurzer Zeit schon einmal gehabt, nämlich als wir zur Operation meiner Frau nach Velbert gefahren sind. Mir war klar, dass ich nicht die ganze Zeit im Krankenhaus am Krankenbett sitzen konnte und hatte mich also auf eine Menge freier Zeit eingestellt. Das war mir recht, denn die jüngsten Entwicklungen, vor allem hier in unserer Gemeinde, hatten mich, wie wohl alle, sehr überrascht und vieles verändert. Und so hatte sich auch für mich eine völlig neue Situation ergeben, die so nicht abzusehen war und die schon gar nicht eingeplant war. Ich hatte nun also Gott gebeten, mir in dieser Zeit der Ruhe eine neue Wegweisung und Orientierung zu geben. Und ich hatte gedacht, in dieser Zeit der relativen Ruhe könnte ich sicher noch besser die Stimme Gottes hören. Hören war auch so ein Thema für mich, weil wir kurz vorher eine Abordnung der Gemeinde zur Verbandstagung unseres Nordwestbundes gehabt haben. Und wir hatten dort einen Kurzbericht über das Thema hörendes Gebet erlebt und hatten dort ganz entspannt und eher positiv von den dortigen Pastoren und Ältesten bewertet einen Vortrag bekommen, einen kleinen Vortrag. Und als wir das hier bei uns in der Gemeinde praktizieren wollten und vielleicht auch vorher nicht genau alles erklärt hatten, da wurde das hier bei uns in der Gemeinde sehr negativ aufgenommen und führte zu zum Teil heftigen Reaktionen, wie das komischerweise in unserer Gemeinde oftmals der Fall ist. Und in der Abgeschiedenheit der Situation in Velbert wollte ich also diese Situation mal auf den Grund gehen, habe dann auch Konkordanzen mitgeschleppt, Bibelstellen dann gesichtet und mir ein Bild gemacht vom Begriff Hören im Alten Testament und im Neuen Testament. Und Fazit davon, dass der Begriff Hören war im ganzen Alten Testament in den Sprüchen und Psalmen durchaus positiv besetzt und bestand auch oftmals in einer direkten Aufforderung. Höre, Ausrufezeichen, oder hört, Ausrufezeichen. Und ziemlich zum Anfang dieses Bibelstundes habe ich dabei auch, sage ich, durch die Führung Gottes, ein ganz kleines Schmuckstück gefunden, das ich mir dann jeden Tag zu Gemüte geführt habe, indem ich damit meinen morgendlichen Lobpreis begonnen habe. Und ich habe dieses Stück lieb gewonnen. Und ich möchte das heute mit euch teilen. Es ist vielleicht ungewöhnlich, dass ich das von hier aus mache. Es handelt sich um das Schma Israel. Schma Israel ist der erste Satz des wichtigsten jüdischen Gebets und Glaubensbekenntnis, das mit Höre Israel übersetzt wird. Dieses Gebet ist in der Tora, im 5. Buch Mose zu finden, und ich habe es euch heute mitgebracht. Und ich hatte gestern Abend den Eindruck, heute Nacht den Eindruck, als wenn es eventuell heute nicht alles so ganz rund laufen könnte, und deswegen habe ich meinen eigenen PC mitgebracht, damit ich euch das trotz allem vorspielen kann. Ganz kleinen Moment. Ich nehme an, ich habe das gestern einmal kurz geprüft, dass wir es alle gut hören können.
Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavcha, ubechol nefshecha, ubechol ne'otcha.
Weiter. Achso, ich habe jetzt wahrscheinlich kein Netz mehr hier, aber okay. Das, was ich abgespeichert hatte, das habe ich euch bringen können. Ich wusste damals schon, wie ich aus Felbert zurückkam, dass ich euch das so gerne mitteilen wollte und vorführen wollte. Und deswegen war ich auch so besonders angerührt, als ich die Predigt von Benno gehört hatte und der genau dieses Thema mit dem Eintropfen in den Zweig Israel gehört hatte. Und da habe ich gedacht, bis dahin hatte ich noch so überlegt, sollst du das, willst du das der Gemeinde, kannst du, darfst du das der Gemeinde vorführen? Aber da war ich mir ziemlich sicher, ja, das möchte ich euch mit zeigen und mit vorführen. Und dieses Gebet, obwohl aus dem Alten Testament, dem 5. Buch Mose, hat mich selber tief bewegt und ergriffen. Und da mag sich mancher fragen, naja, nun Altes Testament, aber was ist denn mit dem Neuen Testament, mit dem Neuen Bund? Was ist da mit Hören angesagt? Und ich will es einfach nur sagen, ich gebe euch den Tipp, findet es selber raus. Nehmt euch mal eine Konkordanz, nehmt das Buch Hören, nehmt das Wort Hören oder Zuhören und schaut mal die vielen Bibelstellen, die es zum Thema Hören gibt. Als ich das vorher, bevor ich die Bibel zu Rate gezogen habe, für mich selber durchgearbeitet habe, musste ich immer daran denken, wie meine Mutter zu meiner Oma gesagt hat, der Junge hört einfach nicht. Meine Mutter war darüber ziemlich aufgeregt, meine Oma war eher ein bisschen ruhiger und sagt, ist ja nicht so schlimm, der lernt das noch. Ja, aber was ist es mit dem Hören? Und ich möchte euch heute nur ein einziges Wort Gottes aus dem Neuen Testament zitieren. Und dieses Wort steht auch noch ziemlich zu Ende der ganzen Bibel, zum Ende des Neuen Testamentes. Es steht in der Offenbarung des Johannes und wird dort mehrfach genannt, nämlich es wird 7-mal an der Stelle gebraucht. Offenbarung Kapitel 3, Vers 6, 13 und 22 und Offenbarung 2, Vers 7, 11, 17 und 29. Und das Wort lautet: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Gut, das war Teil 1 der Dinge, die ich auf dem Herzen hatte, auf dem Herzen habe. Und Gott hatte gesagt, was du im Herzen hast, das predige. Und jetzt geht es los mit Teil 2. Und ich habe zu Beginn der heutigen Predigt eine kurze persönliche Lagebeurteilung weitergegeben. Was ist bei uns passiert? Wie geht es zu Hause? Wie ist die Lage? Ich möchte das jetzt in aller Kürze, die Zeit ist vorangeschritten, aber auch mal für unsere Gemeinde tun. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, steht in der Offenbarung. In aller Kürze, aber genau das, was ich im Herzen habe, und ich möchte es einfach mal ganz gelassen aussprechen, und ich hoffe, dass es niemand falsch versteht. Diese Sicht der Dinge, die ich jetzt von mir gebe, muss nicht jeder mit mir teilen. Einige wissen das vielleicht auch gar nicht, was ich jetzt gleich erzähle, aber ich denke, es liegt alles sehr nah an der Wahrheit. Unsere Gemeinde hier ist vor über 100 Jahren als Pfingstgemeinde in Lübeck gegründet worden. Der Name dieser Gemeinde war Eben Ezer, übersetzt Stein der Hilfe oder auch Stein der Hilfe Gottes. Und dieser Name bezieht sich auf 1. Samuel 7,14, wo der Prediger Samuel nach einem Sieg über die Philister, der allein durch Gottes mächtiges Eingreifen zustande gekommen ist, diesen Gedenkstein setzte. Diese Pfingstgemeinde in Lübeck ist durch eine mächtige, weltumspannende Erweckungsbewegung ausgehend aus Europa, aus Amerika nach Deutschland gekommen und dort letztendlich über die Stadt Mülheim an der Ruhr in viele andere Städte und auch nach Lübeck gekommen. Deshalb gehören wir auch heute noch zum Verband Mülheim-Ruhr. Eine Frage, die sich meiner Meinung nach jeder stellen sollte, ist folgende. Wer war neben den damaligen gläubigen Menschen, die durch die Erweckungsbewegung zur Gemeindegründung motiviert wurden, wer war neben diesen damaligen mitgläubigen Menschen der eigentliche Gründer dieser Gemeinde? Und meine Meinung dazu ist, es war ganz zweifelsohne der Heilige Geist. Der Heilige Geist weht nämlich, wo er will. Und in unserem Fall wehte er sogar hier bei uns in Lübeck. Und er brachte Erweckung und er brachte diese Gemeindegründung. Diese Gemeinde hat im Verband Mülheim-Ruhr viele schwere Zeiten durchgemacht. Die Ausgrenzung durch Glaubensgeschwister in Deutschland durch die Berliner Erklärung war eine davon. Zwei Weltkriege mit all ihren Verwerfungen waren andere Sachen, die viel, viel Leid gebracht haben. Nicht nur über die Menschen allgemein, sondern auch über die Gläubigen in unserer Gemeinde. Ich selbst bin mit meiner Frau 1988 nach unserer Bekehrung in die Gemeinde Eben Ezer gekommen und wir haben da wirklich gesegnete Zeiten miterlebt. Unsere persönliche Entwicklung hat es so mit sich gebracht, dass wir einige Jahre lang nicht in der Gemeinde waren und als wir wiederkamen, haben wir erst gar nicht mitbekommen, dass die ehemalige Pfingstgemeinde sozusagen umfirmiert wurde. Schweres Wort. Es wurde die Gemeinde, die ehemalige Pfingstgemeinde, wurde gewissermaßen umfirmiert in eine evangelische Freikirche. Und irgendwann hat dann der Name Eben Ezer auch nicht mehr gepasst und wurde gewechselt in Arche Lübeck. Vieles hatte sich geändert, nur wenig zum Guten oder zum Besseren. Die ehemals blühende Gemeinde reduziert sich im Laufe der Zeit allein von der Mitgliederzahl, die in unseren früheren Zeiten so bei 130 bis 150 Mitgliedern lag, bis auf den heutigen Stand. Wir haben uns natürlich gefragt, das haben sicherlich viele von uns, warum dieser stetige Verfall der Gemeinde eingetreten ist. Lag es vielleicht daran, dass der Heilige Geist nicht nur gedämpft worden ist, sondern manches Mal so regelrecht verleugnet worden ist. Von Pfingsten wollte ja ganz offiziell niemand mehr so recht etwas hören. Nun, keine Frage, der Name Jesus ist hier in dieser Gemeinde jederzeit proklamiert und hochgehalten worden, ja, auch in Ehren gehalten worden. Aber mal eine Frage heute: Ist Gott der Vater und Gott der Sohn wirklich ohne Gott den Heiligen Geist zu haben? Ich frage für einen Freund. Warum ich heute überhaupt noch hier bin, ist einzig und allein der Tatsache geschuldet, dass ganz ohne Zweifel ein neuer Aufbruch, vielleicht noch nicht zu sehen, aber schon zu erahnen ist. Der Heilige Geist ist hier bei uns wieder Gesprächsthema geworden. Er ist auch Thema in vielen Predigten geworden. Er ist gewissermaßen wieder entdeckt worden. Er wird gepredigt und verkündigt. Das ist in höchstem Maße erfreulich und lässt hoffen, dass sich Veränderungen ergeben werden. Denn der Heilige Geist ist nun mal ein Geist der Veränderung und ich hoffe, es gibt diesmal Veränderungen zum Besseren. Die Frage aber, die sich alle einmal ganz bewusst stellen sollen, lautet: Will ich das? Wollen wir das? Wollen wir nicht lieber so bleiben, wie wir sind und so weiterwursteln, wie es bisher gewesen ist und hat ja auch immer geklappt? Wollen wir uns aufgrund schlechter Erfahrungen aus der Vergangenheit lieber erstmal gegen alles Neue sträuben und lieber in dem verharren, was uns vertraut und bekannt ist? Oder wollen wir nicht lieber den Mangel, der herrscht, einfach nur verwalten? Und wollen wir tatsächlich einen neuen Aufbruch wagen? Wollen wir einfach mal dem Heiligen Geist um Vergebung bitten, weil wir ihn ganz bewusst gedämpft haben, ja, regelrecht zu gewissen Zeiten fallen gelassen haben, verleugnet haben? Und ich bin mir durchaus bewusst, dass es einige Geschwister hier gibt, die diese Entwicklung gar nicht mitgemacht haben, die später dazugestoßen sind, und die damit auch keine rechte Verantwortung für alles haben und deswegen auch nicht übernehmen müssen. Und es ist ihnen vielleicht auch schwer, diesen Weg mitzugehen. Aber wir sind eine Gemeinde mit Frischbekehrten, mit Altbekehrten, mit alten Mitgliedern, neuen Mitgliedern. Ihr Lieben, machen wir uns doch die Wahrheit zu eigen. Diese Gemeinde ist eine Gemeinde Jesu Christi, die einstmal im Zuge einer geistigen Erweckung durch den Heiligen Geist zur Ehre Gottes gegründet worden ist. Und ob sie nun eben Ezer oder Arche Lübeck heißt, ist dabei völlig nebensächlich. Diese Gemeinde gehört bis zum heutigen Tag dem Gründer dieser Gemeinde, dem Heiligen Geist. Und selbst wenn diese Gemeinde dem Heiligen Geist und damit Gott zeitweilig untreu geworden ist, so haben wir es jüngst im Römerbrief gelesen, so ist Gott trotzdem treu. Diese Gemeinde wird nie eine wie auch immer geartete Freikirche sein. Sie wird niemals methodistisch sein, brüdergemeindlich oder ja, baptistisch. Diese Gemeinde wird immer Eigentum des Heiligen Geistes sein, der genau damit den Namen Jesus Christus groß machen wird und für die Menschen der Endzeit, in der wir uns ohne Zweifel befinden, Hilfe und Rettung bringen wird. Denn genau das ist sein Auftrag und genau das ist damit auch unser Auftrag, Menschen Hilfe zu bringen. Menschen zu retten, genauso wie wir seinerzeit gerettet worden sind, haben Hilfe bekommen. Und jeder sollte sich fragen, ob er das will oder nicht. Und jeder sollte sich fragen, ob er diesen Weg mitgehen möchte oder lieber nicht. Die Chance für einen Neuanfang ist ganz zweifelsohne jetzt gerade da. Wir müssen und wollen dabei nichts übers Knie brechen. Wir wollen damit auch nichts Bewährtes einfach fallen lassen, aber die Gelegenheit ist da, jetzt ins Handeln zu kommen und vielleicht mal die ein oder andere Neuerung auszuprobieren. Und wenn es einfach nur, und das war ja so ein bisschen das Thema der heutigen Predigt, wenn es einfach nur zuhören ist. Hören, was Gott in dieser Situation sagt, wie sein Plan ist mit seinem Eigentum. Nicht nur die Gemeinde ist sein Eigentum, erschreckt euch nicht, ihr selber seid auch Eigentum des lebendigen Gottes. Ich bin recht froh darüber. Gut, ich hatte mir diese Frage vor meiner Abfahrt nach Velbert gestellt, will ich das eigentlich? Besser gesagt, ich habe nicht mir die Frage gestellt, sondern ich habe Gott diese Frage gestellt und um Antwort gebeten, so wie ich auch heute für die Predigt gebetet habe. Und ich habe die ganze Zeit in Velbert keine Antwort bekommen, obwohl ich versucht habe, ganz sensibel für Gottes Reden zu sein und habe versucht, einfach nur zu hören. Und dann, am letzten Tag, hat Gott mir die Antwort gegeben. Genauer gesagt waren es wieder zwei Antworten. Eine durch sein Wort und eine habe ich tags danach durch eine prophetische Botschaft, die ich von einem lieben Bruder bekommen habe, bekommen. Und beide Antworten Gottes sagten für mich das Gleiche und haben sich somit bestätigt. Diese Antwort waren für mich persönlich und meine Frau. Ich werde sie also für mich behalten. Es steht ja jedem frei, Gott selbst zu fragen, was Gott ihn für ihn persönlich vorgesehen hat. So, ich komme jetzt nun fast zum Schluss für heute. Zu Punkt 2 meiner eingangs erwähnten Antwort von Gott auf meine Frage zur heutigen Predigt. Sie ist nun nicht nur für mich, sondern für die Gemeinde Arche Lübeck und fängt auch genau dort an, Jesaja 54, und ich lese von 9 bis 10. So steht es im Wort und so darf und soll ich es heute verkündigen. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten werde. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und weiter geht es von 14 bis 17 und dieser Teil wird besonders für die Teilnehmer der Bibelstunde interessant sein, denn der dort behandelte Text spricht auch von der Gerechtigkeit, die bei Gott zählt. Und oh Wunder, der Text im Alten Testament unterscheidet sich nicht vom Text im Neuen Testament, sondern es ist gewissermaßen nur eine Prophetie, oder besser noch, eine Bestätigung für den Römerbrief. Lasst uns hören das Wort. Du sollst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du wirst ferne sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten, und vom Schrecken, denn er soll sich dir nicht nahen. Siehe, wenn man kämpft, dann kommt es nicht von mir. Wer gegen dich streitet, wird im Kampf gegen dich fallen. Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der die Kohlen im Feuer anbläst und Waffen macht nach seinem Handwerk. Und ich habe auch den Verderber geschaffen, um zu vernichten. Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Es braucht also niemand versuchen, seine eigene Gerechtigkeit aufzubauen oder zu installieren oder zu erkämpfen. Das ist alles vergebene Liebesmühe. Unsere Gerechtigkeit kommt von Gott, unserem Herrn. Und wenn das nicht beruhigend ist, dann weiß ich nicht, wie froher eine frohe Botschaft noch sein kann. Amen.